Was für eine Freude, ich darf eine Muttertagspredigt halten. Aber ich spüre auch etwas anderes in diesem Raum, eine große männliche Anspannung über diesen wunderschönen Tag gestern. Deshalb drei männliche Worte. Europapokal, Leipzig International. Man soll nicht in Geheimnissen sprechen und ich weiß, dass das vielleicht jetzt nicht jeder versteht. Ganz kurz, RB Leipzig hat gestern einen grandiosen Auswärtssieg erlangt, 6:2. Und so darf diese Mannschaft und unsere Stadt auch im nächsten Jahr international spielen. So, da bin ich das erstmal losgeworden. Ihr wisst also, was mich bewegt. Was habt ihr Himmelfahrt gemacht? Ich war Himmelfahrt im Wald, im Kolditzer Forst und hatte dort ein Picknick. Es war herrlich und es war schaurig. Herrlich war, es war warm, die Sonne schien, der Wald war so grün, wie er nie wieder in diesem Jahr grün sein wird. Und die Vögel zwitscherten und wunderbare Menschen waren an meiner Seite. Und schaurig war, dass Tausende und Abertausende Bäume im Wald umgeknickt sind und der Forstwirtschaftsbetrieb nicht hinterherkommt. Die Bäume liegen kreuz und quer im Wald, vom Sturm aus gehoben, entwurzelt. Alles Flachwurzler, Riesenscheiben, Baumscheiben zu sehen. Da kannst du 30, 40 Meter hoch sein. Da kommt der Sturm des Lebens und du wirst einfach weggesenzt, weil du ein Flachwurzler bist. Wir strecken uns aus, in unserem Leben tiefe Wurzeln in die Liebe Gottes hineinzugraben, um nicht nur nach außen plötzlich so groß dazustehen, sondern wenn der Sturm kommt, stehen zu bleiben. Ich möchte dich zum Muttertag nicht in Verlegenheit bringen und dich nach dem Alter oder gar dem Geburtsdatum deiner Mutter fragen. Ich erlebe immer wieder, wenn man diese Frage stellt, wie alt ist denn ihre Mutter, kommen manche doch recht rasch in Verlegenheit und fangen an zu rechnen. Aber es ist ratsam, am Muttertag wenigstens den Vornamen seiner Mutter zu kennen. Und wir alle kennen gemeinsam den Namen einer Mutter, den Namen der Mutter des Herrn Jesus, die Maria. Bei mir ist das ganz einfach, weil meine Mutter auch Maria heißt. Und ich will jetzt mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Es gibt da einen jungen Mann in der Bibel. Das war einer der wichtigsten Helfer des Apostel Paulus. Sein Name lautet Timotheus. So, und die Frage im Religionsunterricht, 10., 12. Klasse, lautet nun: Wie lautet der Vorname der Mutter des Timotheus? Ich bin schwer enttäuscht von euch. Schwer enttäuscht. Nicht mal der Pastor hat sich gemeldet. Nein, der Pastor kennt das, der hat das Thema vorgegeben. Du bist raus. Gut, ich würde vorschlagen, wer ja schon den Namen der Mutter nicht kennt, brauche ich euch ja nach dem Namen der Großmutter erst gar nicht fragen. Ui, ihr habt jetzt gegoogelt. So, wir lösen jetzt das Geheimnis und lesen in unserer Predigtreihe Fokus. Lesen wir jetzt den Text aus 2. Timotheus. Das ist also ein Brief des Apostel Paulus an Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 1. Und da lesen wir 4 Verse, die Verse 3 bis 6. Jedes Mal, schreibt Paulus, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. So, ich spüre, die Gemeinde ist auch lebendig, das freut mich. Die Namen Eunike, das ist die Mutter, und Lois, das ist die Großmutter. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, der einen Moment des Lebens richtig in den Fokus nimmt, und das ist das Moment der Familie. Aber eben in doppelter Hinsicht, nicht nur der Familie, sondern auch der Gemeindefamilie. Und wenn wir heute Mütter wie Eunike, Familie und Gemeindefamilie in das Blickfeld nehmen, in den Fokus nehmen, dann gilt das, was wir in dieser ganzen Predigtserie Fokus von Sonntag zu Sonntag sagen. Es gibt eine Konstante im Leben, und diese Konstante ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns leiten möchte in allen Fragen des Lebens und der uns führen möchte in alle Geheimnisse des Lebens, wie eben in das Geheimnis von Mutterschaft. Wie du beobachten kannst, wenn ein Kind geboren ist und es fällt dir noch schwer, Mutterschaft zu leben, und du wirst älter und älter und du wirst in alle Geheimnisse der Mutterschaft hineingeführt. Wie er dich lehrt in allen dich betreffenden Fragen deiner Herkunftsfamilie. Und wie der Heilige Geist, nachdem wir uns hier ausstrecken dürfen, uns lehrt in allen Fragen unserer Gemeindefamilie. Das ist die Konstante. In unserer ersten Zwischenüberschrift kommen wir zu den Müttern. Paulus erinnert an eine Mutter. Und er tut es mit einem wirklich kostbaren Gedanken, der in Vers 5 steht. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich. Wollen wir das mal zusammensprechen? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich. Du bist heute Morgen in einer ganz konkreten Lebenssituation und du stehst vor ganz konkreten Herausforderungen. Vielleicht stehst du auch vor einer Wand und weißt nicht weiter. Und in diesen Augenblicken ist das Wort im Zusammenhang mit Glaube, erinnere dich, so wichtig. Erinnere dich, wie war es denn und wie handelte er denn früher? Wie führte er sein Volk durch die Wüste? Hat er seinem Volk nicht von Tag zu Tag Manna gegeben? War nicht immer Versorgung da? Hatten sie je einen Tag Not leiden müssen? Wie hat Jesus geheilt? Hat er nicht jeden heilen können und geheilt, der da war, der zu ihm kam? Nur den Saum des Kleides fassten sie an und sie wurden gesund. Ist er nicht der gleiche heute? Und erinnere dich, wie es in deinem Leben war. Was hat er nicht schon getan in deinem Leben damals und noch gestern? Lass keine Zweifel aufkommen darüber, wer er ist und wie er handelt. Gott ist gut und er handelt gut in deinem Leben. Voller Dankbarkeit erinnern wir uns. Paulus erinnert an Eunike. Manchmal, wenn Mandanten zu mir kommen mit ausländischen Namen, dann frage ich sie, was hat der Name eine Bedeutung? Und dann bin ich manchmal richtig überrascht, welche tiefsinnigen Bedeutungen in den Namen liegen. Und Eunike heißt übersetzt guter Sieg. Dieser Brief, den Paulus hier schrieb, das war ein Brief auf der allerletzten Wegstrecke. Und er schreibt dort, dass er in Erwartung ist, in der Erwartung, einen Siegeskranz zu erhalten. Und er erinnert in diesem Zusammenhang an Eunike, den guten Sieg. Paulus erwartet den guten Sieg. Und er schreibt es in einer unfassbaren Herzlichkeit seinem jungen Mitarbeiter. Er schreibt ihm, Timotheus, so soll es sein in deinem Leben. Du sollst den guten Sieg erringen. Und er erinnert an die Großmutter Lois in der Generationenkette. Lois heißt übersetzt angenehm und wohlgefällig. Timotheus, so soll dein Leben sein, angenehm und wohlgefällig. Und er spricht es wie prophetisch aus über dem Leben von Timotheus. So soll es sein, du wirst den guten Sieg erringen. Wir sehen hier in diesem Text, Eunike hat das Leben von Timotheus vollkommen geprägt. Mütter haben einen absolut prägenden Einfluss auf ihre Kinder. Wenn das Kind neu geboren ist, so haben wir das und erlebt ihr das alle auch in euren Familien, dann wird es gezeigt. Und was sagt man dann? Du kommst ganz nach deiner Mutter oder du kommst ganz nach deinem Vater. Und in meiner Familie heißt es, du kommst ganz nach deinem Opa. Timotheus kam ganz nach seiner Mutter und nach seiner Großmutter. Wir haben, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, spüren wir, was wir von unserer Mutter mitbekommen haben. Ich habe von meiner Mutter etwas mitbekommen, womit ich ganz gut umgehen kann. Das ist die Begeisterungsfähigkeit. Wenn man mit meiner Mutter durch die Landschaft fuhr, dann hieß es, ich kann das gar nicht nachmachen, weil sie es wirklich extrem gemacht hat. Ist das nicht großartig? Sieht das nicht wunderbar aus? Und so waren ihre Töne. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind mich mit meiner Mutter da richtig mitgefreut habe. Ich freute mich mit ihr über ihre Begeisterung über die Natur. Und das ist auf mich übergegangen. Ich nehme Natur nicht nur zur Kenntnis, sondern ich erfreue mich daran von ganzem Herzen. Zu Hause habe ich rechts und links von der Eingangstür jeweils einen Rotdorn gepflanzt. Und wenn ich nach Hause komme und ich sehe da jetzt, gerade jetzt mitten im Mai, diese zwei Feuerbälle, dann hüpft mein Herz vor Freude und ich erfreue mich und bin da begeistert. Eunike war jemand, der Timotheus im positiven Sinne geprägt hat. Timotheus war nämlich tauglich für diese Herausforderungen, in die ihn Paulus als Mitarbeiter hineinholte. Sie lehrte ihn alles das, was fürs Leben nützlich war. Und sie lehrte ihn alles, was für das Leben heilsam war. Denn Timotheus war, als er erwachsen war, kein kaputter junger Mann, sondern er war heil und hatte alle Voraussetzungen, das Leben an der Seite von Paulus zu meistern. Zwei Dinge tat Eunike. Sie redete richtig in das Leben hinein und dann etwas ganz Wichtiges, sie handelte auch richtig. Denn es heißt hier im Text, Eunike war ohne Heuchelei. Das heißt, sie war authentisch, sie war echt. Lehre und Vorbild und Tun, das war eine Einheit bei ihr. Anders wie zum Beispiel bei einem Pfarrerssohn aus Leipzig, der davon berichtet hat, dass sein Vater eben am Sonntag auf der Kanzel stand und in der Woche den Gürtel nahm und seinen Sohn schlug. Wie dein Kind redet und wie dein Kind handelt, das musst du ihm vormachen, das musst du ihm vorleben. Und nochmal, du kannst sprechen, was du willst, am Ende wird das Kind immer das tun, was du vorgelebt hast. Einer der wichtigsten Sätze, den wir zu Hause immer gesprochen haben, war, du hast einen lieben Bruder. Immer wieder. Wenn Streit war, wenn es Auseinandersetzung gab, du hast einen lieben Bruder. Können wir einen Moment innehalten? Und du gehst mal virtuell in deinem Kopf hier 360 Grad im Raum herum. Und ich sage dir, du hast einen lieben Bruder. Wir vertragen uns, haben wir mal gesagt. Wir halten zusammen. Wir schreien uns nicht an. Diese Sätze muss man immer und immer wieder aussprechen. Und es geht in die Tiefe hinein und es komm zu entsprechendem Verhalten. Du hast einen lieben Bruder. Später, wenn die Kinder heranwachsen und sie werden groß und es kommen Schwiegerkinder hinzu, dann ist eines klipp und klar. Wenn der Erste nur etwas Schlechtes über ein Schwiegerkind sagt, entgegnen, wir sprechen nicht schlecht über Schwiegerkinder. Schwiegerkinder werden liebevoll in der Familie aufgenommen. Viele unter uns werden sich heute Morgen dankbar an ihre Mutter erinnern. Aber es gibt auch so etwas, unter uns Männern sagen wir haben Vaterwunden, aber es gibt auch Mutterwunden. Und vielleicht ist deine Erinnerung an dein Elternhaus getrübt. Vielleicht bist du jemand, der so schnell wie möglich aus dem Elternhaus weg wollte. Und wenn deine Mutter noch nicht verstorben ist und sie lebt heute noch, vielleicht hast du so etwas wie ein Gefühl von Fremdschämen sogar in dir. Du schämst dich für deine Mutter, weil sie so ist, wie sie ist. Vielleicht ist deiner Mutter die Hand ausgerutscht, vielleicht nicht nur einmal, vielleicht sogar auch mit einem Gegenstand. In diesen Augenblicken denke ich immer an das Kreuz, weil am Kreuz ist die Lösung. Wir gehen zum Kreuz und wir finden am Kreuz Frieden über all die Dinge, die in unserem Leben nicht so schön waren. Und wir finden auch am Kreuz Frieden mit unserem Vater und mit unserer Mutter. Und was immer bleibt im Verhältnis zu deiner Mutter, deine Mutter war es, die dir das Leben geschenkt hat. Sie hat dich geboren. Und allein dafür gebührt ihr wirklich aller Dank und alle Ehre. In diesem Text geht es nun nicht nur um Eunike, sondern es geht ihm auch um die Großmutter, um Lois, es geht um den Enkel, um Timotheus und es geht um einen Vater, der an dieser Stelle nicht genannt wird, der aber in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, erwähnt wird. Das war ein Grieche. Hier wird er gar nicht weiter erwähnt, weil offensichtlich ist dieser Vater nicht zum Glauben gekommen. Er spielte für diese Entwicklung von Timotheus nicht die entscheidende Rolle. Aber was es gibt eben nicht nur die Mütter, sondern es gibt die Familie. Und das ist unsere zweite Zwischenüberschrift. Und wir stellen an diesem Text fest, es gibt eine unabänderliche Konstante für Familien. Und das ist die Tatsache, dass es in Familien Generationen gibt. Wohl den Kindern, die noch Großeltern haben oder Großeltern haben durften. Und wohl den Eltern, die eben Enkel haben. Offensichtlich ist dieses Zusammensein in Generationen eine wunderbare Rahmenbedingung für die Entwicklung von Kindern. Ich erinnere mich sehr, 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 sehr gerne an meinen Großvater mütterlicherseits. Und würde sagen, was war das für ein Mann? Bis zu seiner letzten Stunde. Er hat ein hohes Alter erreicht und er war, so habe ich ihn immer so wahrgenommen, er war immer so edel. Und er war voller Glauben und voller Vertrauen in Gott und er war voller Sanftmut und immer ruhig und einfach voller Freundlichkeit. Ich freue mich so sehr darüber, dass ich einen Großvater hatte. Familie ist der Ort, wo Kinder gefördert werden und entwickelt werden. Bei Timotheus ist das in hervorragender Weise gelungen. Man würde ihn beschreiben, am Ende, als er herangewachsen ist und ein junger Mann ist, würde man sagen, was für ein Prachtkerl. Die Mutter hat ihn in seinen Begabungen und Fähigkeiten gestärkt und die Großmutter auch. Und so geschieht es auch in unseren Familien. Wir schauen uns die Kinder an, wir spüren, wo deren Stärken liegen, wo deren Begabungen liegen und genau darin fördern wir sie und lassen sie sich entwickeln. Und dann werden sie an dieser Stelle in ihrem Leben einmal richtig topfit. Es interessiert mich nicht, ob ich eine Gardinenstange anmachen kann. Es interessiert mich nicht, ob ich einen Tisch tischlern kann. Es interessiert mich nicht. Mich interessiert, ob ich in den Stärken, die Gott in mein Leben hineingelegt werde, gefördert bin, mich dort entwickeln kann. Geh du selbst in die Stärken, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, voran und vor allem tu das bei deinen Kindern als Mutter und als Vater. Timotheus wird in der Apostelgeschichte Kapitel 16 beschrieben, dort in Vers 1 als ein Jünger Jesu. Und in Vers 2 bekommt er ein Kurzzeugnis. Da heißt es, diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wussten. Was für ein Zeugnis. Da ist nicht mal die geringste kritische Anmerkung. Da steht nicht, außer dass er oder bis auf diesen und jenen Umstand ausschließlich Gutes wird über ihn berichtet. Alles ist vorhanden im Leben von Timotheus, um in die Fußstapfen des Paulus hineintreten zu können. Der Timotheusbrief ist voller Belehrung. Wenn die Timotheusbriefe, die beiden, da geht es um den Umgang mit Frauen, mit Männern und dieses und jenes Verhalten, tu dieses, lass jenes, mach das so, mach das nicht. Also so geht das ununterbrochen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Timotheus über eine wunderbare Eigenschaft verfügen musste. Er war belehrbar. Paulus wusste, ich darf den mit all dem Zeug erschlagen, der hört sich das gerne an. Der ist belehrbar, der nimmt sich das an, was ich ihm schreibe. Paulus schickt den von links nach rechts. Der sagt, mach diese Reise, mach jene Reise. In diesem Brief schreibt er, komm bitte nach Rom und zwar so schnell wie möglich. Timotheus war verfügbar. Paulus wusste, dass Timotheus jemand war, der über Autorität verfügte. Man hörte auf ihn. Und vor allem, er war auch opferbereit. Er war bereit, wirklich vieles dran zu geben für das, was er hier für Paulus als Mitarbeiter tat. Familie ist nicht nur der Ort, wo Kinder gefördert werden und entwickelt werden. Familie ist so viel mehr. Und darüber können wir natürlich heute nicht sprechen. Wir können nicht darüber sprechen, wie Familie ein Ort des Trostes ist. Einer meiner Söhne hatte in dieser Woche einen Mopedunfall, hat sich total die Füße verschrammt. Die ersten Worte, die man da sagt, was sagt man da in der Familie? Da sagt man doch, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wo werden wir getröstet, wenn nicht in der Familie? Die Familie ist der Ort des Trostes. Und natürlich und vor allem ist die Familie der Ort, wo man liebt. Das ist der Ort der Liebe. Eltern lieben Kinder, Eltern lieben sich, Bruder liebt Bruder, Schwester liebt Schwester und so weiter. Der Ort der Liebe. Einen Moment aus dem, was Familie ausmacht, möchte ich noch hervorheben. Es ist der Ort der Ruhe. Es ist der Ort der Erholung. Was machst du, wenn du nach Hause kommst? Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es einen Begriff, den alle verstehen, der heißt Schlumpersachen. Danke. Schlumpersachen. Manche sagen auch Schlumbumbi-Sachen oder was weiß ich. Ich habe keine Schlumpersachen. Ich habe aber einen Morgenmantel. Und ich liebe das, wenn ich manchmal nach Hause komme, mich ganz privat also hinzusetzen und du machst das auch. Das ist der Ort, wo uns niemand sieht. Wir sitzen da im Morgenmantel, entspannt, in Schlumpersachen. Die Predigt geht noch ein bisschen weiter. Ich sag dir nochmal Bescheid. Danke. Das ist heute keine Kurzpredigt. Danke. Ja, ich bleib da ein bisschen stehen, weil das, was ich jetzt erzähle, hat eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Und Gewerkschaften haben darüber Jahrzehnte gekämpft, diesen Freiraum für Familie, dass der sich ausdehnt. Weil da geschieht etwas, da geschieht Wiederherstellung, da geschieht Reproduktion, da geschieht Regeneration. Das ist so wie so ein Begriff aus der Soziologie. Aufrechterhaltung der Arbeitskraft, sagen die Wirtschaftler. Aufrechterhaltung der Arbeitskraft. Aufrechterhaltung der Lernfähigkeit für Schüler und Studenten. Zwingende Freizeit, die erforderlich ist, damit du am nächsten Tag weitermachen kannst. Und das ist wichtig. Und wir genießen das. Und wir sind ganz mit 5a privat. Ganz privat. Und was machen wir da? Was machen wir da? Wir machen es uns richtig, richtig schön zu Hause. Hat mir in dieser Woche eine Person auf dem Handy Fotos gezeigt, wie sie es sich zu Hause richtig, richtig schön machen. Eine neue Couch habe ich gesehen, wunderbar. Neue Stühle und ein neuer Teppich. Und die Person, die mir das gezeigt hat, da leuchteten die Augen und die Stimme freute sich. Wie freuen wir uns, wenn wir es uns zu Hause schön machen. Und ich habe mich richtig mitgefreut. Wir spüren an diesem Text, dass es nicht nur um diese Herkunftsfamilie geht, sondern da ist noch ein anderer, der Paulus, der den Timotheus wie einen Sohn hier behandelt, in großer Herzlichkeit. Da sind auch noch die Fremden, die den gleichen Weg mit uns teilen und wir können uns entscheiden und haben die Möglichkeit, nicht nur in der Herkunftsfamilie zu leben, sondern auch eben auch in der Familie der Gläubigen, in der Gemeindefamilie. Für uns konkret heißt das in der Elim Leipzig. Diesen Gedanken von der weiteren Familie finden wir im Matthäus-Evangelium von Jesus gesprochen, Kapitel 12, dort ab Vers 46. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte, und erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Die Familie der Gläubigen. Und wie in unserer Herkunftsfamilie gibt es eine Konstante in der Gemeindefamilie, nämlich die Konstante, dass wir es hier mit verschiedenen Generationen zu tun haben. Und Paulus ist ein Vorbild für das Leben im Glauben im Alter. Ich war Leichtathlet und Leichtathleten sind Einzelkämpfer. Ich hatte 400 Meter Lauf gemacht. Aber es gab eine Disziplin, da hat man uns aus diesem Einzelkämpfer-Dasein herausgeholt. Und das war der Staffellauf. Und ich liebte den Staffellauf. 4x100 Meter und 4x400 Meter. Und gerade beim 100-Meter-Lauf kommt es darauf an, dass dieser Staffelstab im Moment höchster Geschwindigkeit, optimaler Geschwindigkeit übergeben wird. Du machst dir auf der Tartanbahn eine Markierung, du hast trainiert. Der Läufer kommt an, erreicht er diesen Punkt, rennst du volle Pulle los. Du schaust nicht mehr nach hinten. Dann hörst du das Hepp. Du streckst den Arm aus und du bekommst den Stab im höchsten Tempo übergeben. In diesem Moment, das sieht man dann immer beim Fernsehen, gibt es Pleiten, Pech und Pannen. Aber wenn es gelingt, hast du einen unfassbaren Adrenalinstoß und du freust dich riesig. Nichts anderes passiert hier zwischen Paulus und Timotheus. Der Staffelstab wird übergeben. Der zweite Timotheusbrief ist ein Abschiedsbrief. Ich sagte es, Paulus befand sich zweimal in Haft. Aus der ersten wurde er entlassen, jetzt kam er wieder in Haft und er spürte etwas. Diese Christenverfolgung unter Kaiser Nero, die werde ich nicht mehr überleben. Es ist meine letzte Wegstrecke. Und so ist dieser ganze Brief wie ein Vermächtnis hier zu verstehen. Und tatsächlich soll Paulus dann enthauptet worden sein. Er gibt den Staffelstab weiter. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 schreibt er: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12 heißt es, an Timotheus gerichtet: Kämpfe du. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Ich habe den guten Kampf gekämpft, nun kämpfe du den guten Kampf. Der Staffelstab wird von Generation zu Generation weitergereicht. Und Paulus ist hier ein Vorbild, der bis zuletzt im Lauf geblieben ist. Jede Generation ist in der Gemeinde unverzichtbar. Ich vermute mal, das ist so mein Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts Alte im Umgang mit den Jungen einen Fehler gemacht haben und ihnen nicht rechtzeitig Verantwortung übertragen haben, sie nicht rechtzeitig in Verantwortung geführt haben. Und so ist, so war mein Eindruck, so ein Konflikt auch entstanden zwischen Alt und Jung. Heute, nach Jahrzehnten, muss man darauf Acht geben, dass sich dieser Prozess nicht ins Gegenteil verkehrt. Alte dürfen nicht das Gefühl bekommen, aussortiert zu werden, aufs Abstellgleis zu kommen. Meine Beobachtung ist, dass das gar nicht so daran liegt, dass Junge Alte auf das Abstellgleis stellen, sondern mein Eindruck ist, dass Alte, obwohl sie noch rüstig sind und mitmachen könnten, auch Ältere, nicht nur Alte, einfach freiwillig auf das Abstellgleis gehen, indem sie Rückzug leben, indem sie sagen, lass die anderen machen. Die Väter dieser Gemeinde vertrauen einfach denen, die heute hier handeln. Ich erinnere mich natürlich, weil Pastor Dieter Hampel heute hier ist, an diese Väter, an diese Generation. Ich weiß noch, wie diese Mauer hier nach hinten verrückt wurde und wie dieses Dach hier, was wir so selbstverständlich in Anspruch nehmen, aufgesetzt wurde. Ich weiß noch, wie du auf dem Gerüst standst und Stein auf Stein dort gesetzt hast. Und ich erinnere mich noch an dieses Lot, was da hing. Die Väter, die hier vor Jahrzehnten gehandelt haben, vertrauen uns, dass wir mit dem, was uns als Gemeindefamilie anvertraut ist, sorgsam umgehen. Und dass wir dieses Miteinander als Generationen in guter Weise leben. In der Gemeinde ist wie in der Herkunftsfamilie der Ort der Förderung und Forderung. Wir fördern uns in unseren Talenten, in unseren Fähigkeiten und Stärken. Der eine sitzt am Beamer, der andere filmt und macht Videos. Der dritte baut hier Licht und Ton ein. Andere können wunderbar kochen und dekorieren und so weiter. Wir fördern uns in der Gemeinde, wir entwickeln uns in der Gemeinde, wir teilen Werte und Visionen miteinander, wir verbringen Zeit miteinander, wir helfen uns und wie unserer Herkunftsfamilie trösten wir uns. Einer hat geschrieben, er müsse zur OP, also schreiben wir und sagen uns, das tut mir so leid, aber der Herr wird mit dir sein und er wird wieder eingreifen und helfen. Wir haben gute Worte füreinander und wenn wir uns streiten, dann werden wir nicht pampig, sondern wir bleiben gelassen. Wir fahren uns nicht an. Der Tonfall für die Familie ist vorgegeben im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 1. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern, mit aller gebotenen Zurückhaltung. Der Ton in der Gemeinde darf einfach immer gut familiär sein. Ähnlich wie in einer Familie, die vorwärts geht, gibt es Veränderungen in der Gemeinde. Eine Familie zieht um, eine Familie verändert den Ort, eine Familie, ich berichtete es, möbliert sich völlig neu. Veränderungen sind erforderlich, sie sind niemals Selbstzweck, sondern sie dienen immer diesem einen Ziel, dass Menschen auf dem Weg zu Gott finden. Am Ende des letzten Gottesdienstes, vergangenen Sonntag, kamen Nina und Ruben nach vorn für das Deko-Team und das Staff-Team. Sie stehen sinnbildlich, diese beiden Personen, dafür als Verantwortliche, dass wir es uns in unserem Gemeindezuhause schön machen, weil wir hier Familie leben wollen. Wir schaffen uns Lebensraum, wieder Soziologie zur Reproduktion, zur Wiederherstellung von Glauben, zur Stärkung von Glauben, zur Neugewinnung von Glauben, zur Kräftigung von Glauben, das ist der Sinn. Aber all das, was wir da möchten, das können wir nicht in steriler Krankenhausatmosphäre tun. Was beobachten wir im Moment? Wir beobachten, dass familiäres Leben sich in den öffentlichen Raum verlagert. Ich beobachte das in den Restaurants und Gaststätten. Dort finden wir mehr und mehr Sessel, Couches, Decken. Man kann es sich gemütlich machen. So wie zu Hause, da setzen wir uns nicht auf den Holzhocker oder auf den Klavierhocker, sondern wir legen uns in die Couch, in den Sessel. Ich besuche manchmal ein kleines Hotel in Probstheider und schaue dort Fußball. Und die haben umgebaut. Und als ich das erste Mal nach dem Umbau da war, sagte der Kellner zu mir, Sie können sich heute hinlegen, ist viel Platz. Der meinte das ernst. Die ganze lange Couch über viele Meter war da frei. Ich habe mich nicht hingelegt, aber hingefläzt. Es war gemütlicher als früher. Also der öffentliche Raum stellt sich darauf ein, dass immer mehr Single-Haushalte da sind, dass der Wohnungsmarkt sich verändert, dass Einraum-Apartments da sind. Das heißt, familiäres Leben findet mehr und mehr in der Öffentlichkeit statt. Und wir stellen uns als Gemeinde darauf ein. Wir suchen eine Möglichkeit, dass man Gemeindefamilie hier sonntags leben kann. Und als Gemeindeleitung haben wir beschlossen, damit im Grunde sofort anzufangen. Nach Möglichkeit noch 2018, dass der Gemeindehof komplett neu gestaltet wird. Dass es einfach schön wird, dass man gerne herkommt, dass man sich hier über Stunden treffen kann. Was wir nicht leisten können im Moment ist Frühstück anbieten. Manche Gemeinden tun das. Du kannst eine Stunde vor dem Gottesdienst hingehen und dir ein Frühstück kaufen. Was wir tun können, wir können schon vor dem Gottesdienst anbieten, Kaffee miteinander zu trinken. Du kannst dich verabreden und hier treffen. Zukunftsvisionen, die nicht in der Ferne liegen soll, dass man hier einen Gottesdienst besucht, dass man sich anschließend ein Mittagessen kaufen kann, dass man hier stundenlang plaudern kann, Seelsorge betreiben kann, miteinander beten kann, vielleicht noch eine Schulung besucht. Und das alles in besten äußeren Rahmenbedingungen. So soll es sein. Und dann im zweiten Schritt, dass der kleine Saal völlig modernisiert wird, neu möbliert wird, umgestaltet wird, dass einfach ein Rahmen hier stattfindet, wo du Lust hast, dich hier aufzuhalten und Gemeindefamilie zu erleben. Schließen möchte ich mit dem Gedanken, dass Gemeinde der Ort auch der Ruhe ist. Wir ziehen hier keine Schlumpersachen an und nicht den Morgenmantel, aber in unseren Herzen geschieht etwas. Wir ziehen hier etwas an im Herzen. Jesus, oder anders, du kannst gern nach vorn kommen, Gott ruhte am siebten Tag. Daran wollen wir uns erinnern, dass er am siebten Tag ruhte und seinen Kindern versprochen hat, an dieser Ruhe Anteil zu nehmen. Das ist etwa ein Geschehen, das ist ein Geheimnis, das ist etwas Göttliches. Wisst ihr warum? Weil die äußeren Rahmenbedingungen in deinem Leben und in meinem Leben eigentlich keine Ruhe ermöglichen. Sie sprechen dagegen. Die äußeren Rahmenbedingungen, die Umstände, wie wir sagen, sprechen dagegen, zur Ruhe zu kommen. Aber Gott hat verheißen, in mir kommst du gegen alle Umstände deines Lebens zur Ruhe. Es fehlt uns vielleicht an Vertrauen. Es fehlt uns vielleicht an Glauben. Und du spürst, heute Morgen, mein Herz ist voller Unruhe. Auf diese deine innere Unruhe reagiert das Wort Gottes. Hebräer 4, dort die Verse 6 bis 7. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Heute, heute entscheide dich für diese geistgewirkte Ruhe. Entscheide dich, ihm zu glauben, an seine Kraft und an seine Stärke, über die Umstände in deinem Leben hinweg. Heute möchte er dich in seiner Gemeindefamilie zur Ruhe kommen lassen. Amen.
Lebst du uns, vollendest, was du beginnst. Dein Name bleibt. Ich weiß, du kämpfst für uns und unsere Hoffnung steht fest. In dir allein. Ewig und stark lebst du uns, vollendest, was du beginnst, dein Name. ich fall nicht, denn du lässt mich nie im Stich. Und du allein genügst, und du allein genügst.
Wir kommen zu dir, Herr, mit Glauben. Und ich bete jetzt, dass in diesem Raum, ich bete für nichts weniger als für ein Wunder jetzt, Herr. Wir beten, dass jetzt ein Wunder geschieht, ein göttliches Wunder, dass in diesem Augenblick jetzt Menschen zur Ruhe finden, die in widrigen Umständen stehen, wo das Herz aufgewühlt ist, die da sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Und die Schlange wird immer größer und das Kaninchen immer kleiner. Ich bete, dass jetzt Glaube geweckt wird. Und dass du einer wirst, du, der du dich wie ein Kaninchen empfindest, dass du dich erhebst über diese Umstände in deinem Leben im Glauben. Und dass Glaube sich jetzt stark macht und breit macht, denn er ist der Starke und Mächtige. Niemand ist ihm gleich. Und alle Umstände deines Lebens und des Lebens überhaupt sind ihm untertan. Er ist der König. Dein Haus wird nicht ins Wanken kommen. Dein Lebenshaus wird feststehen. Und du wirst einer sein, der fest im Glauben ist. Und du gehst vorwärts. Du gehst Schritte dem Ziel entgegen. Wie Timotheus, wie Paulus, wie die Vorbilder im Glauben. Wir erinnern uns. Es wird gut sein in deinem Leben, weil der Starke und Mächtige dein Leben in seinen Händen hält. Und er macht es wohl um dich. Seine ganze Liebe gilt dir. Ich möchte nicht schließen, um dir die Möglichkeit zu geben, wenn du noch nie es zum Ausdruck gebracht hast, dass dein Leben Jesus Christus gehören soll, dann darfst du das gern zum Ausdruck bringen. Und dann würde ich ein Gebet vorsprechen und wir können es allen gemeinsam beten. Wenn dieser Augenblick in deinem Leben gekommen ist, dass du das zum Ausdruck bringen möchtest, dann sei so freundlich und hebe einfach deutlich deine Hand und dann beten wir mit dir. Ist jemand da? Ja, danke. Ist noch jemand da? Lasst uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich komme zu dir so, wie ich bin. Und ich anerkenne, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich bitte dich um Vergebung für alles falsche Denken, für alles falsche Reden und Handeln. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist. Ich anerkenne, dass du der Herr meines Lebens bist. Geh du mir voran und ich will dir folgen. Ab heute soll mein Leben dir gehören. Amen. Amen.